So, hier geht es jetzt weiter mit der Rede von Wolf-Dieter Stoll, der jetzt hier gerade spricht über die Ethnobotanik und Richard Evans Schultes, der große Vorreiter und Nestor. 25.000 von den Indianern als heilkundlich eingesetzte Pflanzenarten hat er gesammelt und den Labors zukommen lassen. Aber nur höchstens 3% des von Ethnobotanikern sichergestellten Materials enthält, wenn im Labor getestet, nachweisbare Wirkstoffe. Wenn dieser kleine Rest noch weiter durchgesiebt wird, bleibt enttäuschend wenig übrig, was sich eventuell zum serienreifen Medikament eignet. Wie kann das sein, wo doch die Curanderos und alle anderen Urvölker mit derselben Materia Medica befriedigende Resultate erzielen? Eine Antwort ist, dass im grobmaschigen methodologischen Netz der Laborwissenschaft Wesentliches ignoriert wird. Man konzentriert sich bei der Suche auf den essentiellen chemischen Wirkstoff und grenzt alles andere als irrelevant aus. Den sozial-kulturell-rituellen Kontext, in dem die Heilpflanze Anwendung findet. Die genaue Zeit des Sammelns. Aufbereitens und Anwendens, also Tages- und Jahreszeit, Mondphasen und so weiter. Die Art der Zubereitung, die ist so wichtig wie beim Kuchenbacken. Die Art der Verabreichung, zum Beispiel durch ein sinngebendes Ritual, einen Heilspruch. Und schließlich das Verständnis der Pflanze als ein mehrdimensionales Wesen, eines, das sich nicht allein im materialistischen Paradigma erfassen lässt. Der frühere Harvard-Mediziner Andrew Weil sagt, die Idee, Pflanzen verdankten ihre Wirkung einer einzigen Verbindung, ist schlicht falsch. Und Jean-Marie Pelt, Professor für Botanik an der Universität Metz, schreibt, die höchste Komplexität einer lebendigen Substanz kann man nie ganz erforschen, geschweige denn synthetisieren. Natursubstanzen sind komplizierter als die meisten Laborprodukte. Das Alkaloid Koffein ist eben nicht gleich Kaffee. Allein bei der Analyse des Kaffeearomas wurden mehrere hundert Komponenten gefunden. Das Reinalkaloid Kokain ist nicht identisch mit dem Kokablatt, das die Andenbewohner ohne negative Nebenwirkung tagtäglich kauen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern und das Hungergefühl zu dämpfen. Die reinen, raffinierten Auszüge der Pflanzen erweisen sich als viel toxischer als ihre botanischen Ursprünge. Die Gefahr unerwünschter, unvorhersehbarer Nebenwirkungen ist größer bei den Auszügen und sie begünstigen den Missbrauch. Davon zeugen die rund 800.000 Medikamentensüchtigen allein in den USA. Reine Kräuterpräparate gehen langsamer ins Blut, denn sie sind biologisch gepuffert. Sie verbinden sich mit der körpereigenen Abwehr. Oft sind die natürlichen Molekülkomplexe den körpereigenen Hormonen und Enzymen dermaßen ähnlich, dass sie einige Funktionen übernehmen oder an deren Stelle treten können, etwa die Opiumalkaloide an die Stelle der körpereigenen Endorphine. Synökologisch und entwicklungsgeschichtlich sind die Kräuter aufgrund einer langen Koevolution unserem Organismus viel besser angepasst als ihre Auszüge oder synthetischen Nachahmungen. Bis hierher wollen wir aus dem Buch Kräuterkunde von Wolf-Dieter Stoll lesen, dies auch als Vorbereitung für unser eigenes Verhältnis zur Pflanze, zur Kräuterpflanze, zur Heilpflanze, zur Gemüsepflanze, zur Wiesenblume, zum Baum, zum Busch, zu den Beeren, zu den Trauben. Wir haben allen Grund, wir Menschen, ein völlig neues, was eigentlich ein uraltes Bewusstsein ist, zu entwickeln. Denn was glaubt ihr, woher all die Kenntnisse, all das alte Wissen über die Kräuter stammt? Aus irgendwelchen Universitäten? Ganz gewiss nicht. Dieses Wissen wurde den Menschen in frühesten Zeiten übermittelt durch die Wesenhaften, mit denen die Menschen damals noch viel enger und in einem viel lebendigeren Austausch standen. Die Zeit ist da, wo wir den Weg zu diesem Austausch wieder antreten müssen. Andernfalls werden wir das Nadelöhr nicht durchschreiten können. Dies gehört zu unseren vornehmlichsten Aufgaben, zu erkennen, dass ohne den Einsatz der Wesenhaften, ohne den Einsatz der Elemente, Energien, den Helfern Gottes, diese Welt nicht ist und nicht sein kann. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr also anfangt einzusäen jetzt, dann versucht es mit dem besonderen Bewusstsein zu tun, dass auch in den Keimlingen, in dem Saatgut das Leben steckt und die Wesenhaften dabei helfen, diese Saatkörner zu entfalten, damit sie Pflanzen werden. Redet ihnen gut zu und nehmt die Hinweise von Wolf-Dieter Stoll ernst, der sich auf einer völlig anderen Ebene, auf vielen, vielen unterschiedlichen Ebenen mit dem Wachstum der Pflanzen, mit dem Erfolg der Ernte beschäftigt.